Radio frei. 96,2. Herbst, da mag ich
Monatsrückblick.
Radio frei.
Und damit hallo und herzlich willkommen zum Monatsrückblick für den Monat Juni. Mein Name ist Reinhard und ich habe mal geschaut, was in den 30 Tagen des Junis hier bei Radio frei alles so gelaufen ist. In den nächsten zwei Stunden blicken wir nochmal zurück auf eine besondere Lesung einer Soziologin. Außerdem geht es um eine politische Kämpferin, die sich seit Jahren gegen Rassismus und den Kampf gegen rechtes Denken stark macht. Wir blicken nochmal zurück auf das Kindermedienfestival Goldener Spatz. Da haben wir wieder ganz viel berichtet, unter anderem mit einer vierstündigen Live-Sendung. Außerdem geht es um Nachbesserung im sogenannten Selbstbestimmungsgesetz. Da hat Kollege Asmus ein Interview geführt. Wir blicken nochmal drauf, dass das Freibad Möbelsburg wieder eröffnet wurde. Und es geht um eine hochinteressante politische Dokumentation, eine Langzeitbeobachtung. Brombeerland heißt die Dokumentation von den Weimarer Filmemachern Wolfgang und Yvonne André. Kollege Carsten hatte beide gesprochen. 14 Teile hat diese Serie und es geht um den Landtagswahlkampf 2024 in Thüringen, aber darüber hinaus auch um die Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen. Jetzt will ich gar nicht so viel weiterreden, zum ersten Mal Musik und dann blicken wir auf das erste Ereignis zurück, von dem wir berichtet haben.
Die erste Reihe fällt in Ohnmacht oder fängt an zu weinen. Denn meine Band betritt den Saal. Letztendlich fängt auch der Rest vom Publikum an laut zu schreien. Sie brüllen Rewind, sie wollen den Tune nochmal. Ich geb ständig mein Bestes. Ich geb ständig mein Bestes. Ich geb ständig mein Bestes, yeah. Ich geb ständig mein Bestes, oh, oh, oh. Nach dem Konzert kommen die anderen alle angerannt und fragen, wie machst du das, erzähl doch mal. Da sag ich, ey, hey, Jungs, hey, Jungs, schaut euch alle doch mal selber an. Ich hab Hunger, bitte geht mir aus der Bahn. Ich geb ständig mein Bestes. Ich geb ständig mein Bestes. Ich geb ständig mein Bestes, yeah, yeah, yeah. Ich geb ständig mein Bestes, yeah. Dann sitze ich zu Hause und nehm alles mit. Genieß die Ruhe nach nem harten Tag. Und in Gedanken geh ich die Sessions noch einmal zurück. Doch frag mich keinen Moment lang, wofür ich all das mach. Ich geb ständig mein Bestes. Ich geb ständig mein Bestes. Ich geb ständig mein Bestes, yeah, yeah, yeah. Ich geb ständig mein Bestes, oh, oh, oh. Ich geb ständig mein Bestes. Ihr wollt ständig das Beste. Ich geb ständig mein Bestes, yeah, yeah, yeah. Ich geb ständig mein Bestes, oh, oh, oh.
Es war ein besonderer Ort für eine Lesung, und zwar im Erfurter Südosten, am Erfurter Herrenberg, in einem ehemaligen Kulturhaus, noch zu DDR-Zeiten entstanden. Heute ist da Spirit of Generations beheimatet. Die Lesung war von der kanadischen Autorin und Soziologin Barbara Theriot, die hier nicht nur in Erfurt studiert hat und die Matrikelnummer 1 hat, sondern die eben auch verschiedene Bücher geschrieben hat. Ihre Beobachtung, ihr Blick auf unsere manchmal auch seltsame Gepflogenheiten. Und sie hat eine Lesung gegeben dort im Erfurter Südosten Anfang Juni und ich war mit Kollegen Carsten vor Ort. 20 Menschen waren ebenfalls da und es ging unter anderem um ein Foto aus dem Jahr 1981 und da ist eine Frau zu sehen auf einer Party, offenkundig zu DDR-Zeiten aufgenommen und wir hatten dann gemeinsam überlegt, zwar also keine klassische Lesung, wer diese Frau sein könnte, wie sie heißen könnte. Ingrid hatten wir sie dann getauft und so kam Barbara Terjot mit den Menschen ins Gespräch. Und da waren auch interessante Leute da, also es war natürlich eine Anwohnerin auch, die um die Ecke gekommen ist. Aber es gab auch Leute, die aus Argentinien und Neuseeland da waren, nicht extra eingeflogen sind, sondern inzwischen in Erfurt natürlich leben, aber die auch Gemeinsamkeiten entdeckt haben. Zum Beispiel, wie wir auf unsere Kindheit blicken, unser verklärender Blick auf die Kindheit. Und ich habe auch unauffällig mal wieder das Aufnahmegerät eingeschaltet und ein paar Eindrücke dieser Lesung mit Barbara Terjot mitgebracht.
Ist es besser mit oder ohne Mikro?
Ruhig mit.
Ja, ja, hallo. Die Idee war, ins Gespräch mit dem Publikum zu kommen und dass ich gar nicht so viel rede. Also ich habe ein paar Texte mitgebracht, aber auch Fotos.
Für mich ist immer Feldforschung. Egal, sogar wenn ich vorne stehe, dann beobachte ich, was da los ist, mache ich mir Notizen. Und da gab es auch so schöne Reaktionen, zum Beispiel so ambivalente Reaktionen zum Rennsteiglied. Und das kann ich dann, das ist der Stoff für neue Texte.
Barbara Terjot ist so die gemeinste, aber liebevollste Frau. Ja, das stimmt. Natürlich, ja, ja klar. Wir kommen dann und unsere Arroganz und der Brille. Und dann
mehr T-Shirt machen.
Ja, von dir kam doch die Romantisierung einer Identität, die wir nie hatten, oder? Hast du das eingeschmissen? Ja. Das war so eine Erkenntnis des Abends. Kannst du es nochmal erläutern?
Ich denke, das ist ein Klischee, das habe ich nicht erfunden, obwohl es vielleicht klug scheint und dann sehe ich kluger aus. Aber das haben viele Leute zu vielen Kulturen gesagt. André Malraux, der französische Poet, sage zu Argentinien, ich komme ursprünglich aus Argentinien und dann in Buenos Aires, in der Hauptstadt, dann hast du das Gefühl, dass es die Hauptstadt ist, und jetzt zitiere ich ihn, die Hauptstadt eines Reichs, das es nie gab. Weil es ist so groß, es sieht wie Paris aus. Und das passiert mit der Geschichte in Ostdeutschland gerade, in Deutschland überhaupt, in Europa, in anderen Ländern. Ich denke, das ist nicht ein Phänomen von hier, sondern dann die neuen Generationen, die auf der Suche nach Identität sind und finden etwas, was vielleicht irgendwie typisch aussieht, aber mit dem es spannt gerade zwischen typisch, aber kitschig und so. Und das ist sein Zeitgeist und viele Elemente.
Aber es hat auch damit zu tun, dass viele Menschen dort älter sind als in anderen Städten, also älter als in Erfurt im Schnitt. Und da viele fingen an zu erzählen, wie das früher war und wie die Stadt war. Und wie
ja, also ich muss eins sagen, wer das alles nicht selber erlebt hat, der kann das irgendwie gar nicht nachvollziehen. Es ist einfach so. Man kann viel über alles reden, aber wer das nicht selber erlebt hat oder jetzt als Kind noch sich daran erinnern kann oder so, das sind Erinnerungen, die bleiben einfach. Und ich bin eigentlich froh, dass ich das selber erlebt habe.
Also du meinst konkret DDR-Biografie auch?
Ja,
und
genau. Also das kannst du irgendwie nicht nachstellen oder so. Und das kannst du auch nicht mit heute vergleichen. Und dass die Leute heute alle verbiestert sind oder schlecht gelaunt oder wie auch immer, das ist auch nicht verdenklich.
Das ist ja trotzdem nicht billig in der Platte, weil es saniert ist. Aber ich bin ja schon seit 35 Jahren.
Weil wir es vorhin davon hatten. Man muss das, wenn man das nicht kennt, ich weiß ja nicht, wo die meisten herkommen, aber die meisten kommen wahrscheinlich hier aus den Regionen. Viele, die jetzt hier zuwandern aus ferneren Bundesländern, für die waren die Plattenbau ja immer so soziale Brennpunkte. Das war hier ganz anders. Ja, das habe ich ja vorhin gesagt, ich habe mich da auch mit der Thematik, es war halt so, du hast mit 18 geheiratet, weil erst wenn du verheiratet warst, hast du ein Anrecht auf eine Wohnung gehabt, aber brauche ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Mhm. So, und deswegen gab es aber auch die größte Scheidungsrate in der DDR, so, weil meistens hatten sie dann zwei Kinder, so, dann haben die sich scheiden lassen, weil sie eben mit 18 schon geheiratet haben, wo sie noch gar nicht so weit waren. So, und deswegen gab es in der DDR einen größten Wohnungsbau, weil es gab ein Anrecht auf Wohnung. So, wenn die sich haben scheiden lassen, musste er ja ausziehen oder wer auch immer. So, und dann musste der ja irgendwo wieder einziehen und so. Und deswegen wurden diese Dinger, die wurden ja eigentlich nur für 30 Jahre gebaut. Das war ja eine Übergangslösung.
Lesen wir also weiter. Ich mag kräftige, leuchtende Farben oder wenigstens Farbakzente bei der Wahl meiner Kleidung. Weil mich das Fantasie...
Kann man dich nochmal von Radio Frei nur eine Frage nochmal was fragen? Weil du ja offenkundig Hallo erstmal kam. Weil du extra, du bist mit Krücken hierher gekommen in die Tungerstraße, extra hierher. Du warst auch einer der Befragten von Barbara Taillot. Wie kann man sich das vorstellen? Also, wo lebst du erstmal?
In Suhl.
Und sie hat dann Kontakt zu dir aufgenommen oder wie lief das?
Sie hat mich beobachtet. Ich war in der Innenstadt gewesen und Barbara saß am Brunnen dort vor der Kirche und da hat sie mich, wie hat sie genannt, Miss Mittelgebirge 1972 und dann ist sie durch die Stadt gelaufen und ich saß auf einer Terrasse und habe was getrunken und da kam Barbara und da hat sie sich an die Seite hingesetzt, obwohl alles frei war und dann habe ich gedacht, die könnte ich auch gerne hier rübersetzen und so sind wir gleich in Kontakt und dann wir hatten sofort einen Draht zueinander gehabt.
Auch. Und das ist ja auch jetzt nicht so eine klassische Gesprächsführung, Interview, sie fragt was, sondern...
Nein, wir haben uns unterhalten, ganz normal. Und dann hat sie mir ihr Buch schon geschenkt. Das ging alles, als wenn wir uns... Also ich habe das so empfunden, ich nehme an, sie auch.
Letzte Frage, da sollst du schon losgehen. Wenn du dann die Texte gelesen hast über Suhl in dem Fall, ist es dann so, dass du, obwohl du so lange da schon lebst, auch Dinge auch nochmal neu entdeckst mit ihrem Blick?
Mit ihrem Blick ja schon. Und wenn wir uns so drüber unterhalten haben, dann habe ich auch manche Dinge schon aus einer anderen Blickrichtung gesehen, ja. Und das war immer recht spannend und aufregend und eigentlich eine wunderbare Zeit.
Also dann vielen Dank, dass ihr gekommen seid, vor allen Dingen mit ihrem gebrochenen Fuß. Also ja, toll.
Dein Buch, das dritte Buch, wann kommt's raus, wie heißt's?
Der Arbeitstitel ist So völlig unbeschwert, als Reporterin hinter den Bergen, das erscheint bei C.A. Beck im Februar 27.
Und das kann man ja nochmal sagen, du hast ja schon häufiger bei Radio Frei mit Carsten ja auch gesprochen, du findest ja immer wieder was Neues, ne? Du hast dann manchmal auch durch unterschiedliche Berufe, bist du auch angekommen, Lokalreporterin, Friseurin, hast du schon Ideen, wie du weitermachst, in welche Richtung? Du machst ja immer weiter, du beobachtest ja ständig.
Ja, vielleicht mein nächster Stopp wird Gera sein. Weil was interessant war, bei Suhl war alte Bezirksstadt. Das macht was mit einer Stadt, mit Menschen, einer Stadt, die eine andere Vergangenheit hatte. Das ist so, also Überlegung.
Nimmst du mich da mit, bitte? Ja. Weil ich bin ja da geboren.
Ja, und dann ich weiß. Die, ja, und auch alte Spuren, ne? Carsten Rose gewidmet. Ja.
Oh, das ist interessant. Ja, Gera, da wäre ich sofort dabei. Unterstütze ich dich.
Vielen Dank.
Ja. Vielen Dank.
Ja. Und immer schön schlechte Laune behalten.
Ja.
Ihr hört weiterhin den Monatsrückblick für den Monat Juni. Und Anfang Juni gab es ein Gespräch, welches Kollegin Marie geführt hat. Und zwar mit Medina Yilmaz, die schon seit Jahren in Erfurt lebt und die sie seit Jahren stark macht gegen Rassismus und den Kampf gegen rechtes Denken. Gar nicht so einfach in einem Bundesland, in dem mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten zuletzt die AfD gewählt haben. Und Marie wollte wissen, wie Medina Yilmaz damit umgeht. Und sie hat gesagt, dass sie inzwischen anders denkt als noch vor ein paar Jahren. Also, dass sie auch den Austausch mit den Menschen sucht, die eben so wählen und so denken. Und sie hatte da auch ein Erlebnis mit einer Kommilitonin, was sie auch nochmal zum Nachdenken gebracht hat.
Ich muss sagen, ich habe letztes Jahr eine sehr, sehr große Solidarität von einer Kommilitonin erfahren. Ihre Eltern wählen die AfD. Mhm. Und sie ist sich nicht so sicher. Und ich muss sagen, ich merke immer mehr Menschen, also so, die auch ich in meinem Umfeld kenne, jetzt nicht so im engen Freundeskreis sind, dass sie auch die AfD aus verschiedenen Gründen wählen. Im Gegensatz zu, also früher verurteile ich sie nicht mehr, sondern ich versuche, Räume zu schaffen, in denen wir wenigstens ins Gespräch kommen, damit sie sich mäßigen. Weil ich glaube, auch das ist wichtig, ne? Und auch zu sehen, dass es Gründe gibt, warum sie die wählen, ob die rational sind, irrational sind, wie auch immer. Aber ich glaube, ich habe einfach gelernt, bei allem Respekt, dass es diese Brandmauer gibt. Wir werden sie auf Dauer nicht aufrechterhalten können. Wir haben vielleicht auch von vornherein eine, also wir hätten von vornherein vielleicht auch eine ganz andere Art, der, eine andere Kultur haben müssen, vielleicht um mit ihnen zu sprechen. Ich weiß es nicht. Am Ende haben wir es nicht geschafft. Punkt. Ja, ich sehe es auch so und ich versuche das zumindest in meinem Umfeld zu ändern. Und ich will nicht Menschen verurteilen, dass sie die AfD wählen, sondern ich will ihnen sagen, guck mal, er sagt das so. Ne? Guck mal, du wählst, aber überleg mal, ne? Das und das. Und ich war gestern auf einer Veranstaltung, da waren auch in Gera, da waren auch viele AfD-WählerInnen. Ja? Und ich bin mit ihnen ganz normal ins Gespräch gekommen. Es ging um Bildung und Frauenrechte. Und es gibt Themen, wo wir uns einig sind. Ne? Also es gibt halt bestimmte Bereiche, viele Lebensbereiche eigentlich, wenn es nicht um Politik geht, nicht um diesen Kreuz geht, dass wir eigentlich trotzdem viele gemeinsame Nenner haben können. Und ich glaube, das muss man sehen, das muss man ihnen auch zeigen. Und wenn man sie immer ausgrenzt, dann wird man sie langfristig immer gegen sich hetzen. Und das ist nicht produktiv. Und das ist auch nicht Diplomatie. Ich spreche hier nicht von Diplomatie, sondern ich habe gelernt, diese Menschen weniger zu verurteilen.
Ein Blick vielleicht in die Zukunft. Du hast gesagt, du glaubst nicht, dass die AfD das durchziehen kann, was sie plant, aus unterschiedlichen Gründen. Wenn wir jetzt sehen, Sachsen-Anhalt wählt dieses Jahr, die Prognosen verändern sich gerade nicht so groß. Thüringen, weiß ich nicht, wie es beim nächsten Mal aussieht. Ich kenne viele Leute, die sagen, ey, wenn die AfD hier an der Regierung ist, dann gehe ich. Bleibst du, also wenn du frei entscheiden kannst?
Ja. Also am Anfang habe ich immer gesagt, ich gehe auf gar keinen Fall. Also ich bleibe, ja. Egal was kommt, ich sag mal, bis sie nicht sagen, hier, du gehst, bleibe ich oder ich nicht gezwungenermaßen gehen muss, bleibe ich, ja. Weil das keine Lösung ist. Und ich sag's nochmal, wir leben nicht mehr in 1933. Wir haben internationale Strukturen. Wir haben so viele Lebensmittel in den Supermärkten, die aus dem Ausland kommen. Wir haben, die Bäckereien funktionieren nicht mehr ohne Menschen mit Migrationshintergrund. Die Krankenhäuser funktionieren nicht mehr ohne sie. So viele Dienstleistungsbereiche funktionieren ohne Menschen mit Migrationshintergrund nicht. Aber nicht nur Dienstleistungen, sondern auch viele, viele andere Bereiche. Ich glaube nicht, also die AfD, es ist natürlich einfach, in der Opposition groß reden zu haben. Ja? Und es hört sich vielleicht auch ein bisschen böse an, aber manchmal wünsche ich mir auch, dass sie in dem einen oder anderen Bundesland endlich mal regieren, damit sie zeigen können, was sie anders machen. Ja? Aber selbst wenn es auf Bundesebene kommt, es wird Unruhen geben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem Land, in dem 30-40% fast Menschen mit Migrationshintergrund leben, ich kann mir das nicht vorstellen, dass 33 wiederkommt. Die ganze Welt rückt nach rechts, also viele rücken nach rechts und 60% der Weltregionen sind gar nicht demokratisch. Heißt nicht, dass es dort besser ist, ja, aber wir als Demokraten schaffen es Also entweder schaffen wir es, unsere liberale Demokratie zu erhalten, oder aber wir schaffen es, wenigstens solidarisch zu werden, wenn sie dann an die Macht kommen. Und ich glaube, an unserer Solidarität, an unserem Gemeinschaftsgefühl müssen wir jetzt arbeiten. Wir dürfen uns nicht zurückziehen. Wir müssen Räume finden, in denen wir zusammenkommen. Und sei es drum, dass es dann keine Fördergelder mehr gibt, dann müssen wir Spenden sammeln. Dann müssen wir einander unterstützen. Und das ist das, so, das ist mein Plädoyer auch an alle, dass sie einfach nicht resignieren. Ja, dass sie was machen, weil resignieren bringt nichts, bringt nicht weiter. Und wenn wir uns psychisch kaputt machen, dann haben wir auch keine Kraft zu kämpfen. Ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit hochmotiviert bin. Ich habe auch meine Tiefphasen. Aber bringt nichts. Ja, also ich bin froh, dass ich da wieder raus bin. Aber wie gesagt, ich war schon viel früher da drin. Ja, weil ich habe früher von Anfang an gesagt, ey, diese Partei ist gefährlich. Und die sagt, ah Mann, Medina, hör doch mal auf. Die haben mich Aktivistin genannt, ja, weil ich auf die Straße gegen die AfD, du weißt, wir waren ja zusammen auch vor dem Landtag, ne, vor 14 Jahren, wann waren die, dann kamen die dann in die Macht, irgendwann vor 14 Jahren oder so. Da haben die gesagt, ach, die spinnt doch, die Frau. Ne, so, ach, die paar Deppen. Nein, ja, es ist am Ende so gekommen. Und ich sag mal, je wirtschaftlich, je schlechter es Deutschland geht, desto stärker wird die AfD werden. Aber ich wünsche es mir mittlerweile, dass sie in dem einen oder anderen Bundesland mal regieren und dann zeigen, was sie können. Weil in Sonneberg, der Typ, der hat nichts erreicht. Ne? Der ist noch nicht mal bei Veranstaltungen oder so. Den siehst du nirgendwo, der da als Landrat gewählt wurde. Ist nicht. Ja, so, was hat er denn in Sonneberg geändert? Wie viele hat er dann abgeschoben? Ist, ja? Werden sie in Thüringen auch nicht schaffen. Selbst ein Höcke wird es nicht schaffen. Ich werde vielleicht angefeindet werden, bestimmte Menschen werden in Visier genommen werden oder wie auch immer Menschen, die sich engagieren, die sichtbar sind. Aber vielmehr, ich glaube nicht, dass sie erreichen werden. Sie werden natürlich institutionell einiges kaputt machen. Ja, aber dann sollen sie das auf Bundesebene sehen, was dann auf sie zukommt. Dann sollen sie das auf der Mikroebene erleben und wenn ihnen das recht ist, dann sollen sie es sich auch auf der Makroebene antun. Ich meine, das Ansehen Deutschlands ist nicht mehr so, wie sie einst mal war. Und wenn sie dadurch noch was machen wollen, dann sollen sie. Ja, es werden aber auch viele Migranten gehen. Viele Fachkräfte werden hier dann nicht bleiben. Die werden dann in Länder ziehen, wo sie willkommener geheißen werden.
Und für die, die bleiben, lohnt es sich, solidarische Strukturen aufzubauen? Du hörst ja da nicht auf.
Nein, ich höre auf gar keinen Fall. Hör ich, auf. Ich mache weiter, solange ich atmen kann, also solange ich mich auch ein bisschen bewegen kann. Ich muss auch gesund sein, ja, weil ich war letztes Jahr krank. Ich weiß auch, was Gesundheit bedeutet. Aber natürlich mache ich weiter. Wir müssen weitermachen. Und ich sage noch einmal, nicht jeder muss eine Veranstaltung organisieren. Nicht jeder muss eine Demo organisieren. Es reicht schon, eine geistige Verbundenheit aufrechtzuerhalten. Sei freundlich, wenn du draußen bist. Guck. Ne, also sei offen, schau dich um, wo brauchen Menschen irgendetwas? Sind es die Schulen, sind es, keine Ahnung, auf Arbeit, dass man mit Menschen darüber redet, dass man sich nicht auskennt? Es gab in den letzten Jahren, seit der sogenannten Flüchtlingsbewegung, ja, so viele Themen, die gespalten haben. Also bist du für Migration, bist du gegen Migration? Bist du Corona-Befürworter, Impfbefürworter, Impfgegner? Bist du für Ukraine, gegen, für Russland oder für die Ukraine? Dann haben wir jetzt Iran-Krisen. Die eine Krise kommt nach der anderen und viele Menschen fühlen sich resigniert. Corona hat leider auch viel kaputt gemacht. Ja? Also die Corona-Zeit hat auch Menschen leider psychisch destabilisiert. Nichtsdestotrotz, und dann gibt es halt auch noch die sozialen Medien, die Menschen sind voll überflutet mit irgendwelchen Reizen. So, und ich würde mir für alle wünschen, einfach mal kurz innezuhalten und sich Räume zu schaffen, in denen man einfach mal runterfahren kann und dann sagen kann, okay, was brauche ich? Und wir brauchen alle, egal wie individuell wir leben, wir sind auf soziale Kontakte angewiesen. So, und dafür brauchen wir eine soziale Verbundenheit. Und diese soziale Verbundenheit kann nur passieren, wenn man es auch nachhaltig macht, wenn man es auch dauerhaft macht. Und das ist es. Und das muss nicht, wie gesagt, in Form von Protest sein. Das kann in Form dadurch sein, dass man zu demselben Bäcker geht, dass man sich immer unterhält mit den anderen, ne? Dass man einfach Anschluss hat. Mhm. Und wenn man einen sozialen Ausgleich hat, dann ist man auch offen für viele andere Sachen.
Soweit Medina Yilmaz im Gespräch mit Kollegin Marie. Und das komplette Gespräch könnt ihr natürlich auch nochmal in unserer Mediathek nachhören.
There was a time when I was a girl, that darkness hung in my sky.
I was old before I learned to be young, stone cold till I learned how to cry. And the weeds in the ground had grew up through my skin, forsaking a lonesome girl's heart. I would go where the stolen roses grow to forget that I had fell apart. Thorns on the roses cut through my skin. The vultures flew down and then pecked. What lay on the surface was a tiny crack, and below was a gigantic wreck. So I held my head down and I dealt with the blows and hoped that I'd soon be free to go where the stone forget all the bad memories. I would go where the stolen roses grow. I would go where the stolen roses grow. And the weeds in the ground had grew up through my skin, forsaking a lonesome girl's heart. I would go where the stolen roses grow to forget that I had fell apart. I would go where the stolen roses grow. I would go where the stolen roses grow. I would go where the stolen roses grow.
Wir blicken zurück auf die Dinge, die wir im Monat Juni hier bei Radio Frei so angestellt haben. Natürlich haben wir viele politische Gespräche geführt, aber wir waren auch mal wieder mit einer Live-Sendung draußen. Und zwar haben wir 4 Stunden im großen Kino berichtet vom Kindermedienfestival Goldener Spatz und darüber hinaus auch. Eine Woche lang findet dieses Festival statt. Zunächst in Gera, dann in Erfurt. Am Ende winken 9 Spatzen und noch 3 Extrapreise für eben Produktionen, die für Kinder und Jugendliche gedacht sind. Das Besondere ist, dass 2 Kinderjuries selber entscheiden, Kinder im Alter zwischen 9 und 13 Jahren, wer diese goldenen Spatzen bekommt. Und ich war unter anderem mit 2 Kollegen, Martin und Vincent, auch bei der Preisverleihung am Zughafen. Und da wollen wir nochmal reinhören. Unter anderem habe ich auch viele Gewinner getroffen. Einer der Gewinner war ja zum Beispiel der wunderbare Film, Mein Freund Barry. So viele Menschen auf einmal. Ich schaue in glückliche, hungrige und auch erschöpfte Gesichter. Immerhin dauerte die Preisverleihung fast 3 Stunden, mindestens eine halbe Stunde länger als geplant. Ich erkenne im Menschengewühl den Produzenten Marcel Wolfelsberg, der eben noch auf der Bühne stand und den Spatzen in der Kategorie Fiktion Langfilm für Mein Freund Barry bekam, beziehungsweise stellvertretend für den Regisseur annahm. Jetzt hält er gerade entspannt ein Kaltgetränk in der Hand. Bevor er auch nur nippen kann, spreche ich ihn an. Er ist immer noch ziemlich überrascht.
Wir haben ja nie damit gerechnet. Wir waren sehr stolz, dass wir überhaupt eingeladen worden sind. Barry ist ja eine Schweizer-deutsche Co-Produktion. Da hoffen wir natürlich, dass wir die Türe beim Goldenen Spatz aufmachen konnten, aber dass wir gleich hier jetzt den Hauptpreis, damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Und wir sind total glücklich und bedanken uns herzlich dafür.
Wie hilfreich ist eigentlich so ein Preis, dass man so einen Preis bekommt? Mein Freund Barry ist ja schon im Kino auch gelaufen. Also bekommt er jetzt nochmal so einen Schub in irgendeiner Form? Hilft das für das nächste Projekt? Also was kann so ein Preis im positiven Sinne anrichten?
Ja, also im positiven Sinn, Preise sind immer Auszeichnungen. Man hat etwas gut gemacht, nicht ich, sondern mein ganzes Team. Wir alle haben etwas Gutes gemacht. Jetzt in diesem Land Deutschland ist er schon ausgewertet. Aber wir haben in Norwegen vorletzten Monat 2 Preise gewonnen und Norwegen ist noch nicht ausgewertet. Das heißt natürlich für einen Verleiher vor Ort, der hat schon einen Preis gewonnen im Land für den besten Film. Auch vom Publikum hat er einen Preis gekriegt. Das könnte eine Möglichkeit oder eine Chance sein, in diesem Land im Kino zu starten. Also es generiert mehr Mut. Nicht unbedingt mehr Geld, aber mehr Mut bei den Verleihern, vielleicht über das TV hinaus zu gehen bei der Auswertung.
Ein paar Meter weiter von uns steht ganz schick im beigen Anzug gekleidet ein doppelter Gewinner. Gleich 2 Spatzen hat der Moderator des Wissensmagazins Wuselgusel, Simon Albers, bekommen. Auch er, logisch, freut sich. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund.
Genau das, was ich mache, hat nie ein direktes Feedback. Es ist immer, wir machen etwas im Radio, wir machen etwas im Fernsehen, wir machen etwas vor der Kamera. Das guckt sich jemand an, aber ich weiß nicht, wie der reagiert. Vielleicht machen sie die ganze Zeit, oh Gottes Willen, was ist denn das für ein Mist? Oder die sagen halt, hey, das ist cool. Und dieser Preis sagt es halt, dass die Menschen, für die das gemacht ist, natürlich auch für die Erwachsenen, sagen, das ist cool, was du machst. Und das finden wir so cool, dass wir dich mit einem Preis auszeichnen und sogar mit 2. Also ich bin überwältigt.
Besonders gefreut habe ich mich für die Auszeichnung des Kurzfilms Engine of Love. Erzählt wird die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, deren unkonventionelle Art anderen nicht immer so gefällt. Ich habe eine Verabredung mit der Regisseurin Mirabel Rose-Brilt und ihrer Mutter Alice Rose, auch Musikerin, denn ihre Musik spielt auch eine wichtige Rolle im Film. Beide sind extra noch ein bisschen länger in Erfurt geblieben. Es gab im Vorfeld wohl schon Andeutungen, dass es sich lohnen könnte, die Preisverleihung noch abzuwarten.
Also ich war den ganzen Nachmittag total aufgeregt, weil ich hatte nur so kleine Hinweise bekommen, aber nicht so starke Hinweise, dass ich tatsächlich sagen konnte, ja, bestimmt wird das so sein, dass du gewinnst. Und deswegen musste ich die ganze Zeit da sitzen und denken, nein, 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 du wirst nicht gewinnen, damit ich mich nicht ärgere, falls es nicht der Fall ist. Deswegen bin ich immer noch aufgeregt und freue mich total.
Und Sie stand da eben auch auf der Bühne, wie geht's Ihnen?
Ja, ich fand es echt toll. Das war schon sehr spannend, also unerwartet. Ich bin davon ausgegangen, dass an der Langfilme, die in den großen Kinos lief, gewinnen würde. Aber es kam doch dann am Schluss ein kleiner Hinweis und ich so, oh Gott, vielleicht gewinnen wir. Und da war ich einfach total froh.
Die Jungfilm-Jury hat entschieden. Man kann jetzt nochmal sagen, also der Film geht 21 Minuten und vielleicht kann man, ohne zu viel zu erzählen, aber das war ja schon Inspiration, auch die Musik, die Sie gemacht haben, mal in den Nullerjahren. Engine of Love ist auch ein Titel von Ihnen. Ja. Und vielleicht könnt ihr doch mal erzählen, was der Ausgangspunkt des Films war.
Tatsächlich war es nicht die Musik, sondern die Idee, inspirierende Frauenfiguren neu zu erzählen, nämlich aus meiner Kindheit, als meine Mutter und ich immer sehr viele tolle Frauenfiguren in Filmen und Geschichten in Büchern gelesen haben. Und ich wollte das irgendwie zurückgeben und habe dann plötzlich gedacht, warum nicht bei meiner Mama anfangen, die so ein tolles Musikwerk hat, mit dem man einen total coolen, poppigen Nullerjahre-Film machen kann.
Was macht ihr jetzt noch? Wie wird gefeiert?
I'm an engine of love, I'm an engine of love, I'm an engine of love.
Die Stars an diesem Abend während und nach der Preisverleihung des Goldenen Spatzen sind eindeutig die 28 Kids der beiden Kinderjurys. Ich komme mit einigen von ihnen ins Gespräch. In dem Fall mit Luca, Martin, Flo und Florian. Ich sehe ihnen an, sie erzählen es mir auch, dass ganz viel Stress nach der Verleihung abgefallen ist.
Ich finde es erleichternd. Ich war auch aufgeregt. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass die Woche so schnell vorbeigegangen ist. Ich hatte sehr viel Spaß mit den Jungs. Ja, habe auch neue Freunde gefunden. Ja.
Ja, also es ist natürlich immer schon schön, dann wieder seine Eltern zu sehen und wieder nach Hause zu kommen.
Aber es ist natürlich auch schade, weil man hat hier auch tolle neue Freunde gefunden und deshalb ist man auch ein bisschen traurig, wieder zu gehen zu müssen.
Dadurch, dass die Leute, die wir hier getroffen haben, so weit weg wohnen, ist das super schade, weil ich habe hier definitiv viele sehr nette Personen kennengelernt, mit denen ich sehr gerne noch im echten Leben Kontakt gehabt hätte.
Ja, also ich fand es schon auch erleichternd eben jetzt und auch schön. Es war ziemlich aufregend natürlich auch. Aber ja, ich finde es auch schade, weil wir halt die meisten nicht mehr sehen werden. Aber ja, und halt ein bisschen traurig auch.
Was war jetzt in der einen Woche euch besonders in Erinnerung geblieben?
Ich fand die, als wir die Freizeit in der Stadt hatten, sehr schön mit den Jungs. Und dann fand ich noch schön das Schwimmen gehen. Aber das Schönste war, mit den anderen in der Stadt so zu sein. Ja.
Soweit die Kinder der Kinderjury. Fehlt eigentlich nur noch eine, die Spatzenchefin bzw. Festivalleiterin des Goldenen Spatzen, Elisabeth Wenk. Ich störe wieder einmal beim Essen. Während unseres Gesprächs schaut Elisabeth Wenk deswegen auch immer wieder auf ihren vollen Teller. Ich frage sie, was ihr genau jetzt durch den Kopf geht.
Ich habe Hunger und bin fröhlich und bin ganz happy und ganz beseelt.
Was passiert jetzt? Also jetzt heute wird noch gefeiert und wie geht's so weiter?
Alles, was hier so schön nach Spatz aussieht, wird in Kisten gepackt und eingelagert. Und dann haben wir erstmal 2 Tage frei. Und dann geht's am Dienstag los und dann muss alles abgerechnet und versorgt und evaluiert werden.
Nach dem Festival ist vor dem Festival?
Exakt, wie beim Fußball.
Und jetzt guten Appetit, Elisabeth Wenk. Danke auch für das sehr kurzfristige, überfallartige Gespräch. Ich habe mich zu entschuldigen.
Immer gerne.
Like a vacant old lot where they never broke ground, darling, your face flat, blank as an unwritten map, and your hand became small, formed a terrible. Thank you.
Vor 2 Jahren hat die damalige Bundesregierung, bestehend aus SPD, Grünen und FDP, die sogenannte Ampel, ein wichtiges Gesetz verabschiedet, das Selbstbestimmungsgesetz. Und das ermöglicht es trans-, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen, ihren Geschlechtseintrag und ihre Vornamen durch eine einfache Erklärung beim Standesamt zu ändern. Das Gesetz ist am 1. November 2024 in Kraft getreten. Und nun, im Juni dieses Jahres, verabschiedet die Justizministerkonferenz der Länder einen Vorschlag an den Bundestag, da doch nochmal nachzubessern oder, man könnte auch negativ sagen, nachzuschärfen. Und über die Dinge, die da nachgeschärft werden sollen, hat mein Kollege Asmus gesprochen, und zwar mit Julia Monroe vom LSVD Plus, also vom Verband Queere Vielfalt.
Also der Vorschlag ist von verschiedenen Bundesländern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die haben eine Beschlussvorlage an die Justizministerkonferenz geschickt, also einen Vorschlag gemacht, und dieser Vorschlag ist dann auch dort in der Mehrheit angenommen worden. Und das beinhaltet, dass man also quasi einen Katalog entwickeln soll, der nach objektiven Kriterien eine Person am Standesamt, also wie genau das dann ausgestaltet werden soll, das steht in den Details jetzt nicht drin, aber es wird der Wunsch geäußert, dass man quasi einen Katalog erstellt, mit dem man nach objektiven Kriterien bewerten kann, ob jemand trans ist, ob da eine ernste Absicht dahinter ist und oder ob man eventuell aufgrund bestimmter Kriterien vielleicht der Person vielleicht das Transsein oder die Änderung des nach dem Selbstbestimmungsgesetz verweigern könnte. Und das ist natürlich etwas, wogegen wir eigentlich schon seit Jahren, ja seit Jahrzehnten protestiert haben und für Selbstbestimmung gekämpft haben, und das widerspricht einfach auch dem Sinn von Selbstbestimmung. Wir wissen, dass ein Großteil der Transpersonen die Ernsthaftigkeit immer wieder betont, und ich finde es schwierig, dass man das einer Gruppe das Leben schwer macht, nur weil eine Person, es wird ja immer wieder auf diese rechtsextreme Person Liebig zurückgeführt, dass man aufgrund von einer einzelnen Aktion einer rechtsextremen Person das Leben oder die Freiheit von einer ganzen Gruppe irgendwie unter Generalverdacht stellt und einschränken möchte.
Jetzt war ja eigentlich schon in den 2024 verabschiedeten oder stattfindenden Beratungen eine Überprüfung des Gesetzes nach 5 Jahren ungefähr angeplant. Also ungefähr 2029 sollte es eine quasi Überprüfung geben, ob die bestehenden Regeln ausreichen und ob man noch quasi das Gesetz nachbessern muss. Ja. Warum kommt jetzt genau dieser Vorschlag nach knapp 2 Jahren, 1 Jahr ungefähr ist das jetzt in Kraft, 1 bis 2 Jahre ungefähr. Warum kommen Sie jetzt schon nach recht kurzen Zeit und nach nicht mal in 5 Jahren um die Ecke und sagen, wir wollen das Gesetz nachbessern, obwohl ja die SPD in der letzten Koalitionsregierung mit dabei war und das Gesetz mit verabschiedet hat. Warum kommt gerade jetzt dieser Vorschlag aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen?
Also ich glaube, das muss man unterscheiden. Das sind 2 verschiedene Vorgänge. Der Evaluationsprozess ist das, was von der Bundesregierung aus angestoßen wird, und die Bundesländer haben jetzt diesen Vorstoß gewagt. Also es sind halt verschiedene Kräfte, die gerade darauf versuchen, Einfluss zu nehmen. Und also wir wissen, bei der CDU-Fraktion ist das schon lange ein Thema, dass man sagt, also alle Ampelprojekte werden quasi irgendwie zurückgedreht. Es geht ums Bürgergeld, es geht um das Heizungsgesetz, aber auch so um das Selbstbestimmungsgesetz, und das wirkt immer so, als wolle die CDU sich an der Ampelkoalition irgendwie, ich hätte fast rächen gesagt, dass man solche Ideologieprojekte, wie sie das ja oft nennen, gerne wieder zurücknehmen möchte oder zumindest mal verschärfen möchte. Und das Selbstbestimmungsgesetz ist eines davon. Und dass die SPD-Regierung da vieles so mitträgt, das finde ich persönlich halt auch an einigen Stellen schwierig. Bisher hat die SPD aber signalisiert, dass sie nichts oder keine Änderungen am Selbstbestimmungsgesetz vornehmen wollen. Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung. Aber insgesamt gibt es von Seiten der Union schon den Wunsch, relativ frühzeitig eine Evaluierung des Selbstbestimmungsgesetzes vorzunehmen. Und da kommt so ein Vorstoß aus drei verschiedenen Bundesländern, beziehungsweise jetzt von der Justizministerkonferenz, kommt denen natürlich sehr gelegen. Jetzt muss man gucken, wie es da weitergeht und was die nächsten Schritte sein könnten, wie man da vielleicht nochmal ins Gespräch mit den zuständigen Ministerien oder Abgeordneten gehen kann, um da das Schlimmste zu verhindern, möchte ich mal sagen.
Beim Selbstbestimmungsgesetz geht es ja eigentlich grundlegend darum, dass trans-, inter- und non-binäre Personen ihren Namen einfach beim Standesamt auf Antrag ändern können und ihren Geschlechtseintrag auf den gewünschten Geschlechtseintrag ändern können. Warum hat die CDU hier so ein großes Problem eigentlich oder breite Teile der Bevölkerung von aus der konservativen Kreisen so einen riesigen Konflikt damit, den Namen und den Standesdaten in Datenbanken zu ändern? Warum, glaubst du, wird hier schon so ein großes Aufheben drum gemacht?
Also es war in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, da gab es ja schon immer wieder Vorstöße, um das veraltete Transsexuellengesetz abzuschaffen. Und es war auch immer, also ich bin da jetzt schon einige Jahre dran oder seit mehreren Koalitionsregierungen, unterschiedlichen Koalitionskonstellationen, immer wieder auch Verhandlungen geführt mit Leuten aus unterschiedlichen Parteien, auch von der Union. Und da wurde immer wieder deutlich, dass die Union an Fremdbestimmung festhalten möchte, dass man weiterhin ein Begutachtungsverfahren haben möchte, dass es bei einem Gericht überprüft werden müsse. Und das hat was damit zu tun, dass man Menschen irgendwie bewerten möchte, ihnen ein Selbstbestimmungsrecht nicht zugestehen möchte, dass sie sich frei entfalten können und immer eine dritte Partei nach objektiven Kriterien Menschen bewertet. Und das ist ein Kerngedanke, der sich innerhalb der Unionsfraktion irgendwie breit gemacht hat. Die Datenwahrheit in Registern und so weiter steht über oder bei vielen in der Union über dem Selbstbestimmungsrecht oder dem Recht auf freie Entfaltung. Und das ist etwas, was ich halt schon seit vielen Jahren beobachte und deshalb halten die sehr streng daran fest. Und wir versuchen immer wieder in Gespräche zu gehen und auch aufs Grundgesetz zu pochen und allen Menschen die gleichen Rechte zuzugestehen. Aber da tut sich seitens der Union, tun sich da ganz viele immer noch schwer mit.
Du hast ja jetzt gesagt, die CDU möchte gerne einen Katalog mit objektiv feststellbaren Kriterien haben, die man quasi auf einer Checkliste abstimmen kann und sagen, ja, du bist trans, du nicht. Gibt es eigentlich aus deiner Erfahrung her wirklich sowas wie, ich habe einen Checkpoint mit x Punkten und dann kann ich sagen, ich bin trans, oder reicht eigentlich oder ist eigentlich nur der Aussage von den jeweiligen Personen eigentlich ausschlaggebend für die Behörden, wer trans ist und wer nicht? Kann es so einen objektiven Katalog überhaupt geben, aus deiner Meinung nach?
Also das kann ich, glaube ich, mit einem klaren Nein beantworten. Also wir wissen auch aus der Forschung, aus der Wissenschaft, dass niemand besser über die eigene Geschlechtsidentität Bescheid weiß als die Person selbst. Da kann man nach objektiven Kriterien suchen, egal ob es der geschlechtliche Ausdruck, also die optische Ausdrucksweise ist oder körperliche Merkmale. Also man versucht das ja immer so in Normen irgendwie zu pressen und das widerspricht aber dem, was auch evidenzbasiert in vielen wissenschaftlichen und Forschungsarbeiten immer wieder rauskommt. Man kann Bewertungsverfahren einführen, so viel man möchte. Am Ende bleibt immer die Aussage der einzelnen Person übrig, die am besten über die eigene Geschlechtsidentität Bescheid weiß. Und das ist eigentlich ein Kampf, den wir schon sehr lange führen. Es gab so in den 60er, 70er Jahren auch schon wissenschaftliche Erkenntnisse. Da gab es einen Wissenschaftler, der hieß Milton Diamond, und der hat einen sehr prägnanten Satz auch gesagt, dass das Geschlecht sitzt nicht zwischen den Beinen, sondern zwischen den Ohren. Und aber gerade, also ganz viele auch konservative Kreise versuchen, Geschlecht immer anhand von Körperlichkeit, von biologischen Merkmalen irgendwie abhängig zu machen. Aber die Geschlechtsidentität sitzt eben im Kopf, wie das damals halt schon sehr treffend gesagt wurde. Und deshalb kann man das von außen gar nicht so wirklich bewerten. Und das sollten wir, glaube ich, uns allen mal bewusst machen.
Thank you.
Ich blicke zurück auf den Monat Juni. 30 Tage hat der Juni. Unter anderem war ja am 1. Juni der meteorologische Sommeranfang und am 21. Juni auch der kalendarische. Und das haben wir gemerkt. Ich glaube, viele Menschen haben das erste Mal gemerkt, dass es so heiß, es könnte doch was mit Klimawandel zu tun haben. Umso besser, dass inzwischen auch die Freibäder in Erfurt wieder aufhaben. Und Anfang Juni hat das Freibad in Möbelsburg nicht nur einfach wieder aufgemacht, sondern nach 2 Jahren Pause wieder aufgemacht, denn es wurde saniert für 4,8 Millionen Euro. Unter anderem aus Fördermitteln zusammengestellt. Und ich war mit Kollegin Christine vor Ort und habe mir das neue Becken angeschaut, was 25 mal 33 Meter ist. Außerdem gab es eine Wasserrutsche und viel, viel mehr. Wir haben auf jeden Fall alle gewartet, dass wir endlich ins Wasser springen können. Ich muss das Aufnahmegerät halten, aber Kollegin Christine hat es schließlich geschafft. Hier unser Erfahrungsbericht.
Oh, Mikrofon!
Das habt ihr aber gut erkannt.
Ja, wir kommen von Radio Frei und wir wollen zur Freibaderöffnung und da auch ein paar Umfragen machen und sowas.
Cool.
Ja. Ja. Kommst du auch ins Freibad heute?
Ja.
Heute noch nicht.
Aber
das ist auch gut.
Ach so. Na dann viel Spaß, ne?
Viel Spaß.
Ciao.
Aber ja, ist ein Mikro, genau.
Erste Erkenntnis dieses Nachmittags. Christine und ich werden schnell von einem Jungen als Radiomenschen erkannt. Zweite Erkenntnis. Nicht alle freuen sich. Hallo, Radio Frei, der Eingang zum Möbelsburger Freibad. Wo ist der?
Geradeaus links, bitte.
Okay. Gehen Sie selber jetzt auch gleich?
Nein.
Sie sind schon so ein bisschen, okay.
Nein,
ja. Freuen Sie sich drauf, dass es wieder aufmacht?
Nein.
Warum nicht?
Nein.
Nein.
Der Anwohner hier, der Krach und alles. Und, nee, wir freuen uns nicht.
Sie versprechen ganz leise zu planschen.
Bitte?
Ich plansche leise.
Da müssen Sie doch lachen, sehen Sie?
Ja,
okay, gut, bis später.
Dritte Erkenntnis, die Eröffnungsmusik ist so laut, dass wir ihr einfach nur folgen müssen und schnell den Eingang des Freibads finden.
Hallo, wir kommen von Radio Frei.
Ja, ihr dürft einfach reingehen. Ihr dürft euch auch was
machen. Ja. Na klar, dankeschön. Brauchst du einen Hut?
Ja, ich nehme einen Hut, gern. Das ist sehr lieb. Ein paar Menschen sind schon da, kurze Begrüßung, Blick zum Himmel. Das Wetter ist gut, leicht bewölkt, aber definitiv sonnig genug, um hoffentlich bald ins Wasser zu springen. Die alten Bungalows des Freibads, wo die Umkleidekabinen immer noch untergebracht sind, stehen auch noch. Nach 30 Metern erreichen wir das neue Schwimmbecken, 25 mal 33 Meter groß. Im Hintergrund ist eine kleine provisorische Bühne zu sehen, in dem gleich unter anderem Erfurts Oberbürgermeister reden wird. Daneben sehen wir eine große, sehr einladende Rutsche. Unser Eindruck, hier lässt sich auf jeden Fall aushalten und vor allem baden. Wichtigste Regel vorm Baden und das Gesprächsthema Nummer 1, erst einmal das Wasser prüfen.
Ja, Eis ist kalt.
Da gehe ich nicht rein.
Ich aber.
Hier ist die tiefste Stelle.
Das ist die
schön
warm. Da vorne ist ganz flach.
Ich sehe einen älteren Mann, der am Becken entlang geht und ganz genau sich alles anschaut. Das macht mich neugierig und ich suche das Gespräch mit ihm. Sind Sie aus Möbelsburg?
Ja.
Sie sind neugierig, ne? Wie das geworden ist, nehme ich mal an. Wie gefällt es Ihnen denn?
Ja, es ist eigentlich schön geworden.
Wie lange leben Sie denn schon hier?
Ich seit 15 Jahren.
Also waren Sie damals auch regelmäßig im Bad?
Eigentlich weniger, ab und zu, aber nicht so oft. Es war ja viel zu kalt.
Und haben Sie schon getestet, wie das Wasser heute ist?
Ich habe es eben mal getestet, aber naja, ich weiß nicht. Ich hätte mir ja gerne die Technik mal angeguckt, wie das überhaupt aufgeheizt wird und wie das läuft. Aber naja, vielleicht später mal, wenn das möglich ist.
Warum interessiert Sie das? Haben Sie sowas beruflich gemacht?
Ja, ich habe sowas Ähnliches gemacht.
Was haben Sie denn gemacht?
Ich bin Maschinenbauingenieur und war damals für Technik in einem großen Werk zuständig, speziell Wärmetechnik. Und das hätte mich natürlich schon interessiert.
Noch ist das Freibad Möbelsburg nicht offiziell wieder eröffnet. Rund um das Becken stehen Bänke, begehrte Sitzplätze der Schaulustigen, die alle warten. Eine ältere und eine jüngere Dame unterhalten sich. Mutter und Tochter, wie ich gleich erfahren werde.
Der Tag, an dem gesagt wurde, es wird zugemacht, das war der schlimmste.
Sie hat ja viele Jahre hier gearbeitet. Das musst du erzählen.
Das,